श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Wir werden jetzt zusammen einen sehr wichtigen Teil unseres Krishna-bewussten Lebens hineingehen, nämlich in das Stellen von Fragen und das Geben von Antworten. Dies ist ein sehr wichtiger Teil des spirituellen Lebens, denn nachdem man spirituelle Informationen bekommen hat und auch Dinge erlebt hat, kommt die Zeit, wo man diese Inhalte und Erlebnisse reflektiert, um aus ihnen Kraft zu ziehen für das eigene spirituelle Wachstum. Nun, in dem Verdauungsvorgang merkt man, dass manche Dinge vielleicht doch nicht so richtig, dass man sie nicht so richtig verstanden hat und deswegen nicht richtig verdauen kann. Und deswegen stellen wir dann Fragen. Fragen sind mit anderen Worten, gerade im Krishna-Bewusstsein, sehr sinnvoll. Sie helfen uns, oder erstmal uns selber klar zu werden über die Bereiche, wo wir noch arbeiten müssen und an einem besseren Verständnis so weiter. Und ich bin sehr froh, dass wir diesen Fragen- und Antwortenteil, das kann sehr interessant werden, machen können. Ich werde von meiner Seite mein Bestes tun, diese Fragen so gut wie möglich und auch so tief, wie ich es in einem öffentlichen Rahmen tun kann, zu beantworten. Und freue mich also sehr. Wir sollten zunächst einmal, wenn wir diese Fragen hören, nicht gleich denken, was sind das für eine, was für eine komische Frage oder was für eine herausfordernde Frage oder was für eine unintelligente Frage oder was für eine gute Frage oder was für eine wunderbare Frage oder was für eine faszinierende Frage. Nein, wir sollten einfach sehen, dass jede Frage ein Thema aufwirft, was in diesem besonderen Person von großer Wichtigkeit ist. Ich weiß nun natürlich nicht, wie, was für Fragen wir sehen, und wir werden also anfangen. Ach, es bringt ja schon Spaß, diese Dinge rauszuholen. Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Warum gibt es keine einweihenden spirituellen Meisterinnen? Hare Krishna. Zunächst einmal, ich möchte diese Frage beantworten von der Tradition, nämlich wie war es früher und wie ist es heute in der ISKCON gehandhabt. Im Spirit, in unserer Tradition gab es mehrere einweihende spirituelle Meisterinnen. Von denen war sehr bekannt Janavi, die Frau von Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu hatte zwei Frauen, Janavi und Vasudha. Nach dem Fortgehen von Lord Nityananda wurde Janavi die Führerin der gesamten Vaishnavas in Bengalen und wurde auch die spirituelle Meisterin von vielen männlichen und weiblichen Vaishnavas, ohne Unterscheidung. Ihr wurde auch die besondere Ehre zuteil, dass zu ihren Lebzeiten ein Murti von ihr auf den Altar gestellt und verehrt wurde. Janavi war sehr, sehr, sehr besonders, muss ich mal sagen. Sie war in Vrindavan und hatte dort einen Traum, wo Krishna ihr erschien und sagte, ich möchte zu dir erscheinen. Warte, ich werde in Bengalen, wenn du das nächste Mal im Ganges bist, kommen. Als sie dann im Bengalen im Ganges badete, merkte sie plötzlich, wie jemand ihr beim Baden am Sari zupfte. Das ist etwas sehr Interessantes, wenn man badet und da zupft jemand einmal am Sari oder am Dhoti und man weiß nicht, wer das ist. Sie guckte und fasste die Hand, eine kleine Hand an und zog die hoch und es war ein wunderschöner Gopinath-Deti. So war dieser Gopinath-Deti zu ihr gekommen. Ein anderer ist der Hemalata Thakurani und so weiter und so fort. Ich kenne mich nicht so viel, so aus, aber es gibt einige. In der ISKCON ist dieses Thema behandelt worden und wir sind jetzt, die Meinung ist, dass es eine einweihende spirituelle Meisterin geben sollte, oder nicht nur eine, sondern mehrere, und ich glaube, dass einige da sind. Die Malati ist eine, das ist eine Gottschwester von mir, die wohl in der nächsten Zeit, ich glaube sogar, dass sie schon Schülerin hat, aber ich weiß nicht genau, das müsste man rausfinden. Und warum das in der Vergangenheit nicht so war oder nicht gleich von Anfang an in unserer Bewegung, ich nehme an, das liegt daran, dass unsere Bewegung ein paar interessante soziale Wege genommen hat. Wir haben so ein bisschen, sagen wir mal, diese Zitate aus den Schriften überbetont, wo über die Intelligenz von Männern und von Frauen gesprochen wird, und haben dabei so ein bisschen missverstanden, dass eine weibliche Vaishnavi, wenn sie spirituell Fortschritt sucht, diese Beschreibung in den Vedas transzendiert, genauso wie ein Shudra Sachen transzendiert. Das ist typisch für eine Bewegung, die jung ist und neu ist. Da ist man ein bisschen schwarz-weiß, nicht? Und so. Aber ich hoffe, dass es jetzt weggeht. Das ist also der Grund, warum es nicht gibt. Wir dachten damals, alle Frauen wären weniger intelligent, so wie es wurde dann an der Gehirngröße festgemacht und so weiter und so fort. Und ich glaube, während ihr das hört, gibt es schon einige, die wo der Zorn so ein bisschen unkontrollierbar wird. Inzwischen sehen wir mehr und mehr, dass jemand, der ganz und gar Zuflucht sucht im spirituellen Leben, tatsächlich die Begrenzungen der Geburt überwinden kann. Hare Krishna. Unsere Vergangenheit ist nicht immer super, aber so ist das nie. Es ist sehr schwierig, eine Bewegung, die eine ganz andere Kultur hat, in den Boden einer ganz anderen Kultur zu pflanzen. Wie soll man mit Menschen umgehen, die so aufgeblasen sind, dass sie schon fast denken, sie seien dein Guru? Wie soll man mit Menschen umgehen? Lord Chaitanya Mahaprabhu hat etwas Interessantes dazu gesagt, wie man mit aufgeblasenen Menschen umgehen sollte. Er hat gesagt, du bist praktisch ein Heiliger. Du bist ein großer Gelehrter. Also sie erstmal so bestätigen. Aber bitte werf jetzt alles mal weg und hör die wunderschöne Botschaft von Lord Chaitanya Mahaprabhu an. Das hat nicht Lord Chaitanya gesagt, sondern Prakashananda Sarasvati, ein Devoti. Jemand, der sehr stolz ist, den kann man nicht sofort auf seinen Stolz hinweisen, sonst gibt es Zoff. die beißen die stolzen Menschen. Man muss deswegen ihn auf etwas Besseres hinweisen, als er im Augenblick hat. Und dann hat er die Möglichkeit, dass er Fortschritte macht. Aber wenn man manchmal, wenn man Menschen sieht, die, ich nehme an, der das oder diejenigen, die das gefragt hat, hat so einen unangenehmen Typen in der vor Augen, der so einen rumkommandiert, nicht? Es gibt ein allgemeines Gesetz für Kommunikation. Wenn man mit einem Menschen überhaupt nicht klarkommt und wirklich probiert hat, alles, was man im Repertoire hat, um mit ihm eine gleiche Wellenlänge zu finden, das ist manchmal gut, wenn man sich ein bisschen in die Entfernung bewegt mit diesem Menschen. Denn in der Entfernung hat man wenigstens einen neutralen Beziehung, sodass in keine weiteren Misshelligkeiten und Störungen entstehen kann. Zweitens, du sagst es einmal, dass wenn man überzeugt genug ist von Krishna und den Unterweisungen, geht das geradewegs in das Herz der bedingten Seele hinein. Wie kann man diese Überzeugung bestärken? Jetzt versuche ich natürlich zu sehen, welche Handschrift das ist, weil ich viele von euren Handschriften kenne. Das klingt also sehr wie eine bestimmte Devotin. Es ist tatsächlich so, um Überzeugung zu stärken im spirituellen Leben, muss man Erfahrungen machen, die auf Wissen beruhen. Habt ihr das gehört? Du kannst erst richtig solide überzeugt sein von etwas, wenn du Wissen hast über diese Sache und dann etwas erlebst, was dein Wissen bestätigt. Ich weiß, dass ich nicht am Anfang so überzeugt war, dass es wirklich eine illusionierende, eine täuschende Energie gibt. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich konnte mir elektrische Energie vorstellen, aber die täuschende Energie, wie ist die, wo ist die, wie kann man die anzapfen und so weiter. Nicht? Und so weiter. Jetzt inzwischen, oder nach einer gewissen Zeit, hatte ich eine tiefe Erfahrung, dass ich einmal im Maya gefallen war und fast alles vergessen hatte, was mir heilig war, am Anfang meines spirituellen Lebens. Und auf einem ganz dünnen Ast nur noch hing, im Krishna-Bewusstsein. Und danach, nach einiger Zeit, kam es die Maya heraus und mir wurde sich schlagartig klar, wie Maya tatsächlich wie eine Decke ist, die sich über das Bewusstsein legt, aber dann anfängt, einen Menschen zu steuern, anzutreiben, zu ziehen, zu zerren, zu schleifen und so weiter. Und seit der Zeit weiß ich sehr, sehr genau, dass es Maya gibt und dass die illusionierende Energie da ist. Oder ein anderer Punkt ist, ich hatte einmal in meinem eigenen spirituellen Leben den großen Wunsch gehabt, endlich zu verstehen, dass ich spirituelle Seele bin und nicht der Körper. Und da hatte erlebt, eine Operation erlebt, wo ich während der Operation aus dem Körper getreten war und dann von etwas oberhalb oder außerhalb des Körpers den Körper sah, wie an ihm operiert wurde. Und seit der Zeit weiß ich so deutlich, selbst wenn großer Schmerz oder also physischer Schmerz da ist, wie nach einer Zahnarztbehandlung und so weiter, dass ich nicht der Körper bin. Das ist eine ganz tiefe Verwirklichung. So, ich würde euch empfehlen in eurem spirituellen Leben, um Überzeugung zu bekommen, dass ihr lest, das heißt euch Wissen aneignet und dann nicht schüchtern seid in eurem Leben und in Erfahrung hineingeht. Und wenn ihr die Erfahrung gemacht habt, dann diese Erfahrung auswerten und lernt, was kann ich davon lernen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist Erfahrung entweder zu negieren, Erfahrung nicht zu überdenken und Erfahrung einfach weggehen zu lassen, ohne sie sich einverleibt zu haben, als eine Realisation, mit der man lebt. Zum Beispiel würde ich sagen, solltet ihr alle nachdenken über Padayatra, was ist da geschehen, während ihr gechantet habt, und solltet die Erfahrung für euer Leben daraus distillieren, rausnehmen und in euer Leben hinein tun. Diese Überzeugung, wie kann man diese Überzeugung bestärken? Also durch Lesen, sodass du mit den Augen des Wissens gehst und dann, dass du die Erfahrung nochmal interpretierst und sie als ein Grundbestandteil deiner Persönlichkeit zu eigen machst. Wie kann man diese Überzeugung bestärken? Ja. Sehr oft hängen auch Überzeugungen von etwas anderem ab, als ich bisher gesagt habe. Überzeugungen hängen sehr oft ab von der Reinigung, von dem Bewusstseinszustand, in dem man gerade ist. Auf einem gewissen Bewusstseinszustand ist man davon überzeugt, dass Essen das Wichtigste ist. Auf einem anderen ist man davon überzeugt, dass Tätigkeiten das Wichtigste sind. Auf einem anderen Bewusstseinszustand ist man davon überzeugt, dass Überzeugungen das Wichtigste sind. Es kommt wirklich auf deinen Bewusstseinszustand an. Ein Mensch in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist von etwas anderem überzeugt als ein Mensch auf der Erscheinungsweise der Tugend. Der denkt, Bier, Schnaps und Hühnerbeine, das ist, was zelebriert werden muss. Grüezi, wir haben hier eine kleine Versammlung, eine Vorlesung. Ach so. Wir sind nicht lange hier. Wir sind da ja auf dem Campingplatz. Wir haben uns nur hier im Schatten hingesetzt. Ja. Wir sind auf einer Pilgerfahrt um den Bodensee. Ja. Ja. Danke. Sie sind sehr gütig. Ja, also das ist eine wichtige Sache. Je nach den Überzeugungen, in denen man, sagen wir mal, je nach den Erscheinungsweisen, so wollte ich sagen, in denen man sich aufhält, ist man von ganz bestimmten Dingen überzeugt. Wenn du stärkere spirituelle Überzeugungen suchst in deinem Leben, ist es wichtig, dass du aus den niederen Erscheinungsweisen der Unwissenheit und auch des leidenschaftlichen Denkens herauskommst. Dann werden dir ganz neue Einsichten kommen, die viel tiefer und viel zufriedenstellender sind. Interessanter Punkt, oder? Der Bewusstseinsstand entscheidet unglaublich die jeweiligen Überzeugungen des Individuums. Ich fand das nice, wie der gütige Gentleman eben kam. Hat einen bestimmten Bewusstseinsstand und hat die Situation entsprechend interpretiert. Hare Krishna. In welchem Sternzeichen ist Krishna erschienen? Tolle Frage. Das ist eine schwierige Frage. Als Krishna erschienen ist, haben sich nämlich die Sternzeichen, die seine Diener sind und Dienerinnen, besonders glücksverheißend angeordnet. Der Mond ist extra aus der Bahn getreten, damit es sehr glücksverheißend ist. Und dann der Stern Rohini auch, ist zu einer ganz ungewöhnlichen Art und Weise erschienen. Also hier ist es schön, die Astrologie zu sehen. Hier machen es die Sterne dem Herrn recht. Während in unserem Falle, wie ganz unter der, also der Herr steht über den Sternen und beeinflusst die, während in unserem Falle wir von den Sternen doch abhängig sind. Aber es gibt auch ich weiß, dass ein besonders glücksweisender Stern aus der Bahn ging, um es extra Krishna zu lobpreisen. Aber ich weiß nicht, was die anderen Sternzeichen sind. Das tut mir leid. Das kann man aber herausfinden. Wenn es dich sehr interessiert, würde ich dir empfehlen, es hat aber hier ein Kind geschrieben, das heißt, es wird ein bisschen schwierig sein auf dem Computer. Wir haben so einen Astrologen, der heißt Syama Sundar. Oder Balaram. Wir haben doch hier in der Schweiz einen Astrologen, Balaram. Der kann das austippeln. Warte, tippst du. Wer ist der Handelnde? Die Überseele oder die Seele? Ihr habt so tolle Fragen. Wer ist der Handelnde? Die Überseele oder die Seele? Hört jetzt bitte sehr genau zu. Diese eine etwas komplizierte Antwort. Diese Frage wird im 5. Kapitel der Bhagavad Gita ausführlich behandelt. Die Frage ist, wird so beantwortet. Die individuelle Seele, die im physischen Körper ist, hat eine ganz besondere Eigenschaft, nämlich den freien Willen, mit dem sie sich bestimmte Dinge wünschen kann. Sie kann also einen Wunsch äußern. Ihr müsst schon gehen und das Mittagsmahl, das Gemüse, oh ja, Hare Krishna. So, die Überseele, Krishna im Herzen, wird sich bewusst über den Wunsch der individuellen Seele, ähnlich so wie sich ein Mensch bewusst wird über den Duft einer Blüte, in dessen oder in deren Nähe er sich befindet. Nicht? Wenn man an einer Blüte ist und schnuppert, wird man sich über sie bewusst. Genauso wird Krishna im Herzen sich über den Wunsch der Seele bewusst und macht dann eine, wie soll ich mich ausdrücken, Arrangierung innerhalb der materiellen Natur, um diesen Wunsch zu erfüllen. Ich habe mal einen Aufsatz von einer Frau gelesen, die sehr arm war und versuchte mit einem, Inserate für eine Zeitung zu werben. Die ging also zu Geschäftsmännern hin und sagten, wollen Sie nicht in dieser Zeitung inserieren? Wir haben die besten Teppiche zum Beispiel. Kaufen Sie bei uns. Nicht? Und sie kriegte irgendwann keine Inserate mehr und fing gerade an, das zu machen, was viele Leute in dieser Situation tun, mental zu werden. Aber dann dachte sie sich, ich werde nicht mental. Ich stelle mir einfach vor, was ich will in meinem Leben. Und dann stellte sie sich was ganz Verrücktes vor. Was war das nochmal? Ja, sie wollte einen Mann heiraten, der Besitzer einer Diamantenmine war. Und sie wollte, er sollte einen weißen Kadeljack haben. Das hat sie sich richtig vorgenommen. Und, wie war das jetzt nochmal? Und sie wollte auf einer Insel in der Karibik heiraten. Also richtig romantisch. So, am nächsten Tag, das schreibt sie richtig auf. Also was sie tat, ist, sie schrieb diese Wünsche nieder. Also auf. Mann, der eine Brillantmine hat, weißer Kadeljack, Hochzeit auf einer Insel in der Karibik. So, nach einer Woche oder so fuhr sie mit 180 Sachen über die Autobahn und machte das vielleicht, die Autobahn wissen das, guckte so mal rüber und dann schaute sie so einen Mann an, der saß im weißen Kadeljack, aber das merkte sie erst später, das merkte sie nicht sofort, schaute sie so interessiert an, bling, und da fuhr sie weiter, vergaß es und nach 50 Kilometer fuhr sie auf den Parkplatz und da sah sie einen weißen Kadeljack neben sich fahren. Es war wieder der Mann, bling, schaute an, ein bisschen die Kraft der illusionierenden Energie wirkte dann und jedenfalls verliebten die sich restlos und spurlos und haben sich dann, wie soll ich mich treffend ausdrücken, verlobt und später sagte dann dieser Mann, ich habe übrigens auch noch eine Brillantmine und eine Insel in der Karibik, wo wir doch, vielleicht ist es dir zu romantisch, aber ich würde gerne dort heiraten. Und sie sagte, genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben in mein Notizbuch. Ne? Ja, ihr mögt jetzt lachen, weil das Beispiel so ein bisschen komisch ist. Oder sagen wir, ungewohnt für uns vielleicht. Brillantenmine und Insel in der Karibik und so. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich ganz konkret über seine Wünsche im Klaren wird, dass dann eine fast seltsame und unerklärliche Dynamik einsetzt, dass diese Wünsche in Erfüllung gebracht werden. In den Heiligen Schriften heißt es Nityo Nityanam Chetanas Chetananam, das ist in Sanskrit, das heißt, unter allen ewigen Lebewesen gibt es ein Lebewesen, was das Höchste ist. Und dieses Wesen ist schon seit unvordenklichen Zeiten damit beschäftigt, die Wünsche der vielen Lebewesen zu erfüllen. Hier ist jetzt ein Fisch im Bodensee, der will irgendwie eine Alge kriegen. Die kriegt er. Seine Wege werden dahin geführt. Es macht vielleicht hier in der Schweiz Leute geben, die jetzt sich unbedingt in einen Ehepartner vorstellen. Und sie werden den bekommen. Alles, was du tief im Inneren wünschst, stark genug, wird dir erfüllt werden. Nun kommen wir auf die Frage zurück. Wer ist die Handelnde? Die Seele oder Krishna, Gott im Herzen, der die Arrangierung macht, dass die Wünsche erfüllt werden? Man könnte sagen, die Seele ist die Handelnde, weil sie die Wünschende ist. Aber in unserer Philosophie sagen wir normalerweise, dass Krishna der Handelnde ist, das heißt die Überseele, weil er der Wunscherfüllende ist. Derjenige, der die Arrangierung macht, damit diese Wünsche, die wir haben, in Erfüllung kommen. Ich habe hier einen Eimer mit Fragen, die wir so nach und nach beantworten. Was kann ich gegen Hochmut tun, ist die nächste Frage. Hochmut oder falscher Stolz ist die größte Falle für die ewige Seele. Durch Stolz wird die ewige Seele mit dem physischen Körper und mit dem materiellen Dasein verbunden und denkt, ich bin ein Schweizer, ich bin besser als andere Menschen, oder ein Deutscher, ich bin besser als andere Menschen. Und auf diese Art und Weise setzt man sich durch Hochmut auf ein hohes Ross. Doch die Welt tut uns meistens nicht den Gefallen, dass unsere Einbildung für lange Zeit weitergeht. Und so fallen wir dann von diesem hohen Ross schmerzhaft auf den Boden der Tatsachen herunter. Es heißt, Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist ein christlicher Wahrheitsspruch oder Weisheitsspruch. Wenn man merkt, dass man falschen Stolz entwickelt in seinem Herzen, sollte man versuchen, seine wirkliche Identität zu verstehen. Das falsche Ego lässt sich durch das Verständnis von der wahren Identität leicht beseitigen. Wenn man sich etwas einbildet und aufgeblasen ist, sollte man meditieren. Ich bin nichts außer einem kleinen Teil der höchsten Persönlichkeit Gottes. Ich bin gerade in diesem physischen Körper gegenwärtig für ein Leben, und es geschehen einige Dinge, die mich Krishna geschehen lässt. Diese Meditation hilft, gegen den falschen Stolz anzugehen. Was man noch tun kann, ist, dass man darüber meditiert oder nachdenkt, dass andere Menschen etwas ganz, auch ihre Fähigkeiten haben, auch ihre Neigung haben. Zum Beispiel, eine kleine Biene kann fliegen, viel besser als du, du kannst überhaupt nicht fliegen. Ein Fisch kann schwimmen im Bodensee, du kannst nicht so gut und nicht so tief und nicht so lange unter Wasser schwimmen. Jemand mag intelligenter sein als unser Saxophonspieler, ich weiß es nicht, aber er kann auf alle Fälle besser Free Jazz auf dem Saxophon spielen. Also es gibt nie Grund zur Hochmut, denn es gibt immer Menschen,
welche Ereignisse sind im Leben vorherbestimmt, welche Karma und welche Wünschen und wie ist der Zusammenhang? Ich will das mal in ein besseres Deutsch übersetzen. Welche Ereignisse sind im Leben vorherbestimmt? Welche Ereignisse werden durchs Karma bestimmt und welche Ereignisse werden durch die Wünsche bestimmt? Und wie ist der Zusammenhang? Hare Krishna. Es heißt, dass es 5 Ereignisse gibt im Leben, die vorherbestimmt sind. Das Maß an Glück und Leid. Die Frau oder den Mann, den du bekommst. Keine Sorge, keine Notwendigkeit, besorgt zu sein. Dann der Zeitpunkt des Todes. Und dann, was ist das? Ein besonderes Insekt. Gibt es noch 2 andere Dinge, die mir im Augenblick nicht so einfallen? Es sind große entscheidende Dinge in unserem Leben vorherbestimmt. Zum Beispiel das Maß an Glück und an Leid. Man kann die Modalität, das heißt die Art und Weise, wie man Glück und Leid bekommt, manchmal ein bisschen beeinflussen. Aber das Maß oder Ausmaß an Juche und an, oh, ich bin so mental, das steht schon fest. Wird jeder Dienst automatisch durch den spirituellen Meister von Unreinheiten gefiltert? Oder sollte ich immer alles zuerst dem spirituellen Meister darbringen? Wie ist es zum Beispiel mit Dienst für andere Gottgeweihte? Nun, ein Devoti sieht sich immer, es kommt natürlich darauf an, was für eine Beziehung man zu seinem spirituellen Meister hat, aber die beste Situation im Leben eines Devotis ist, dass er die Anordnung seines spirituellen Meisters als sein Leben und seine Seele sieht. Ihr merkt, wie tief die Beziehung mit dem spirituellen Meister gehen kann und wie oberflächlich sie manchmal ist. Ein Devotee, der wirklich auf eine hohe Stufe seiner Schülerschaft kommt, wird sich bemühen, nur nach den Unterweisungen seines spirituellen Meisters zu handeln. Diese Unterweisungen bilden für ihn so etwas wie die Lebensluft. Patrick, es geht ein bisschen um die Lebensluft im Augenblick. Man kann eigentlich nichts tun, ohne Luft eingeatmet zu haben. Nicht so tut auch ein Schüler nichts ohne die Unterweisung seines spirituellen Meisters. Es ist nun natürlich so eine Sache. Die Unterweisung des spirituellen Meisters sind sehr oft vielfältig und lassen dem Schüler oder geben dem Schüler Raum zur eigenen Interpretation und zur eigenen Gestaltung. Ein spiritueller Meister wird seinen Schülern immer versuchen, Unterweisung zu geben, sodass er schließlich dazu kommt, selber aktiv in seinem Leben zu werden, aufgrund von eigenen Überlegungen. Das Beispiel aus den Schriften ist die Sonne. Bevor die Sonne untergeht, heißt es, übergibt sie dem Mond ihre Strahlen, sodass der Mond in die Nacht hineinleuchtet. So will auch der spirituelle Meister spirituelle Unterweisung in die Intelligenz des Schülers verankern, sodass er selber, der Schüler oder die Schülerin, selber handeln kann. In jeder Lebenssituation. Zuerst, wenn wir anfangen als Schüler, sollten wir sehr bemüht sein, die detaillierten Unterweisungen unseres spirituellen Meisters kennenzulernen. Wir sollten immer wieder fragen, wir sollten den Wunsch haben, unterrichtet und gebildet zu werden, sodass wir in der Lage sind, nach einer gewissen Zeit die Unterweisung des spirituellen Meisters selber zu reflektieren. Ich selber habe in diesem Zusammenhang eine sehr interessante und mich sehr bewegende Erfahrung machen dürfen. Und zwar war es so, dass ich sehr viel las und lese. Eigentlich lese immer noch in Prabhupada-Büchern. Und manchmal Dinge sage, die ich noch nicht gelesen habe bei Prabhupada. Aber weil man so viel gelesen hat vom Prabhupada, ist man auf der gleichen Wellenlänge und findet das, was man dann sagt oder was man sich denkt, wieder in den Büchern von Prabhupada und ist dann wundert sich, woher kommt denn das? Das kommt einfach darin, weil der spirituelle Meister anfängt, von innen die Weisung bei einem Schüler zu unternehmen, der sich bemüht hat, von außen die Unterweisung zu verstehen. Das ist wie mit einer, wie wenn man so radiomäßig verbunden ist. Also, darf ich das zusammenfassen? Es ist nichts automatisch. Wenn du nicht selber deine eigene Intelligenz und deinen eigenen Wunsch einsetzt, um Unterweisung zu verstehen und auszuführen, wird es nicht möglich sein, für dich auf die Ebene zu kommen, wo die Unterweisung des spirituellen Meisters dich begleiten, so wie das abgegebene Licht der Sonne, die abgegebenen Strahlen der Sonne den Mond begleiten. Das ist ein analogisches Beispiel. Das ist etwas, was die Menschen, was wenig Menschen verstehen können und was besonderen Schülern vorbehalten ist als Verständnis. Wie jemand anfangen kann, wie ein Schüler anfangen kann, sagen wir mal, eigenständig zu werden, indem er die Unterweisung seines spirituellen Meisters reflektiert. Das passiert, indem der Schüler sehr genau die Unterweisung studiert, immer wieder nachschaut, immer wieder sehen, bin ich auf dem richtigen Wellenlänge, stimmt die Nuance und so weiter. Und plötzlich merkt er, schupp, das begleitet mich immer, das ist immer da. Hare Krishna. Sehr wichtig, dass wir dazu kommen. Denn wir alle werden in Situationen hineinkommen, wo unser spiritueller Meister nicht schnell mal auf Fax kontaktiert werden kann oder Computer spirenzieren, also wie ein Computer, E-Mail, nicht kontaktiert werden kann. Nicht? Man muss dann gelernt haben. Was ist die beste Vorbereitung auf den Tod? Diese Frage möchte ich ganz kurz unter euch bewegen. Was würdet ihr sagen? Hare Krishna chanten, sagt der Mutter. Möglichst viele Eindrücke im spirituellen Leben sammeln. Sehr guter Punkt.
Sich an Krishna erinnern.
Was? Selbstverwirklichung. Liebe zu Krishna zu entwickeln und die auch dann im Zeitpunkt des Todes haben.
Der kann dann weiterbringen.
Vertrauen in den spirituellen Meister zu entwickeln. Denn selbst wenn man keine Liebe zu Krishna entwickelt hat, kann einen der Meister immer noch weiterbringen. Da gibt es eine interessante Geschichte. Ich werde mal ein bisschen die jetzt auf die richtige Hirnhälfte überschalten, wo Intuition und Geschichten und Farben und so weiter residieren. Sonst haben wir zu viel Theorie. Es war bei Shankaracharya, wollte mit 8 Jahren Sannyas nehmen, musste aber die Einwilligung seiner Mutter haben. So hat Shankaracharya einen besonderen Vorrichtung gemacht. Er ist in den Fluss gegangen und hat dann plötzlich geschrien, Mami, Mami, ein Krokodil.
Und die Mutter sah einen peitschenden Krokodilschwanz, der das Wasser aufwühlte. Das Wasser färbte sich rot wie bei einer Blutorange. Nicht? Und Shankaracharya sagte, Mutter, ich werde gleich verspeist. Kannst du mir die Erlaubnis geben, Sannyas zu nehmen? Shankaracharya, und die Mutter sagte, ja, aber ich glaube, das ist jetzt nicht die Diskussion. Plötzlich sah sie, wie das Wasser ruhig wurde, es war kein Blut, und ihr Sohn ging ganz bewegt aus dem Fluss herein und sagte, danke, raus. Danke. Und sagte die Mutter, oh, jetzt hast du mich überlistet. Gib mir ein Versprechen. Wenn immer ich dich brauche und nach dir rufe, bitte erscheine mir. Shankaracharya sagte, ja. Im Augenblick des Todes von seiner Mutter, also sie rief ihn mehrere Male, es gab ein paar Dinge, aber im Augenblick des Todes rief sie ein letztes Mal, Shankaracharya kam an ihr Bett, er ist ja eine Erweiterung von Shiva, er kann das, kam an ihr Todesbett heran und sprach ihr Trost zu in dieser schwierigen Phase. Nun, die wichtigste Unterweisung für jemanden aus Vorbereitung auf den Tod ist es, möchte ich jetzt aus dem Bhagavatam geben, Anhaftungen aufzugeben, indem man Anhaftung an Krishna kultiviert. Je mehr man angehaftet ist, desto schwieriger ist der Tod. Mir hat ein Freund Krishnas in Meersburg wohnte, der übrigens, wo wir durchgezogen sind im letzten Jahr, kurz vor seinem Tode ein paar Zeilen geschrieben. Er sagte, das Leben, das hast du mich gelehrt, besteht darin, Anhaftung aufzugeben. Immer wieder muss man durch neue Lebensräume, in neue Lebensräume hinein und alte verlassen. Wachstum bedeutet zurücklassen, bis man schließlich den Körper zurücklässt. Und dann ist er gestorben. Ein sehr stilvolles Sterben, finde ich. Es heißt, bei körperlicher Schönheit gibt es die Angst vor dem Alter. Bei Gelehrsamkeit gibt es die Angst, dass man einen trifft, der gelehrter ist und ein Über ist. Bei Reichtum gibt es die Angst vor Dieben. Und dann gibt es noch einige, so fünf andere solche Punkte. Nur eines in dieser Welt ist frei von Angst. Loslassen. Wenn man etwas da gibt es keine Angst davor. Das ist ein bisschen, aber ist ein etwas mulmiges Gefühl, auch jetzt mein Bibek wegzugeben oder mein schönes Pavitra. Aber es ist keine Angst in dem Sinne. Das ist der angstfreie Weg. So, wenn man sich für uns als Vaishnavas Anhaftung aufzugeben, geht am besten, wenn wir Anhaftung an Krishna entwickeln. Ich weiß nicht, ob es euch hier, wie es euch geht, wenn ihr hier auf diesem Padayatra seid. Vielleicht seid ihr jetzt in diesem Augenblick gar nicht so angehaftet mehr an so viele Dinge. Was ist die beste Vorbereitung auf den Tod? Ihr habt ja Fragen, da könnte man ein Buch schreiben. Oh, schöne. Ist es möglich, durch Liebe zwischen Mann und Frau Erkenntnis im Krishna-Bewusstsein zu erfahren? Die unterschiedliche Betrachtungsweise kann ja auch Horizonte öffnen. Ist es möglich, durch Liebe zwischen Mann und Frau Erkenntnis im Krishna-Bewusstsein zu erfahren? Ja, es ist grundsätzlich ist es so, dass man durch alles Erkenntnisse im Krishna-Bewusstsein sammeln kann. Und die Liebe zwischen Mann und Frau, es kommt darauf an, in welche Bereiche sie geht, wenn es in den Bereich der Sexualität hineingeht, kann man meditieren, wie Krishna diese Kraft ist, die sich da plötzlich entfaltet. Mir hat vor zwei Tagen ein Bhakta geschrieben, der wurde unglaublich zornig auf einem Open Early, weil auf dem Open Early so viele Leute kamen, die Devotees bedrohten, Prasadam gegen den
Kopfschmissen und sogar euer transzendentales Schauspiel gewagt haben, durch ein paar Obszönitäten zu bereichern noch, nicht? Und so. Und der wurde so kochend von Zorn, dass er sich jetzt vor die Aggressoren hingestellt hat, so mit dem Rücken. Er hat sich vorgenommen, die können mich einmal angreifen von hinten und mir buchstäblich in den Rücken fallen. Und ein zweites Mal. Aber beim dritten Mal werden sie ein echtes Problem haben. So hat der Bagdad gedacht. Und stand er so und hat gehofft, dass es zum dritten Mal kommt. Weil er wusste, dass er durch den Zorn eine so große Kraft kriegen würde, dass er mindestens 230.000 Männer K.O. schlagen könnte. Mindestens. So ein Ausmaß. Ein bisschen so hochgekommen. Ne? Dann hat er mir geschrieben, zum Glück sind sie dann weggegangen, sonst wäre ich in den Abfall des Zornes gefallen. Die Sache ist, und der Pfarrer hat sich aber gefragt, was war das für eine Kraft, die ich spürte, wie sich in mir aufbaute. Und ich habe ihm dann geantwortet, das war das Rudra-Prinzip. Das Pfarrer schreibt darüber, Zorn. Wenn zum Beispiel Winde toben, ist das Rudra, der zerstörerische Aspekt Shivas, der in den Winden da ist. Wenn Wellen heulen und gegen das Ufer klatschen und Bäume und Sträuche niederreißen, ist das auch das Rudra-Prinzip. Und auch in unserem physischen Körper, wenn wir die Glust verspüren zum Kicken und zum Boxen und zum Patschen, ist das das Rudra-Prinzip, was uns plötzlich ermächtigt und in uns reingeht. Ein sehr starkes Prinzip. So ist es auch, wenn wir in der Sexualität kommt das vor, dass plötzlich da eine Fähigkeit und eine Energie in einen reingeht, die einen umeinander wirft. Um es auf Schweizerdeutsch zu sagen. Umeinander, glaube ich, oder das ist das Bayerische, ist ja auch egal. Nur ist es so, zum Beispiel, die Liebe zwischen Mann und Frau, aus spiritueller Sicht, ist das ein Sehnsuchtsruf nach Krishna, nach der idealen Liebe. Wir haben Liebe, wenn es auf einen Menschen gerichtet wird, wird es eben menschliche Liebe. Wenn wir auf Geld das richten, wird es zu Gier. Wenn es auf leidende Menschen gerichtet wird, wird diese Liebe zu Mitleid. Alles sehr starke Emotionen. Aber ursprünglich in ihrer reinen Form ist es Liebe zu Krishna. Hare Krishna. Könnt ihr noch? Wollen wir vielleicht ein bisschen Hare Krishna chanten zwischendurch, um eben ein bisschen frisch zu werden für die nächste Runde? Ja? Vielleicht, wir haben Syamananda, der ist so ein nicer Bhajan-Lieder, dürfte ich dich bitten, vielleicht kurz ein bisschen Bhajan zu singen? Hare Krishna? Eine Vrindavan, hier ist so eine Vrindavan-Mut irgendwie. Sieht so toll aus, diese Sonne, Mond und Sterne. Wie kann man es vermeiden, Fehler in anderen zu sehen und sie zu kritisieren? Oder anders gesagt, wie kann man den Service und die Handlung anderen Devotees respektieren, auch wenn man sie nicht versteht und sie gegen die eigene Natur sind? Also wie kann man es vermeiden, Fehler in anderen zu sehen und sie zu kritisieren? Ich will das erstmal generell und dann spezifisch beantworten. Ich habe gerade einen sehr interessanten Text gelesen, in dem ein bisschen den Lesern geraten wurde, eine Sicht zu entwickeln, die voller vorteilhafter und sagen wir mal inspirierender Aspekte ist. Und zwar, der Text geht so: Wo andere die Morgendämmerung zögernd über die Hügel kriechen sehen, sehe ich die Söhne und Töchter Gottes im Jubel tanzen. Damit meinte der Autor einen Sonnenaufgang. Die Sonnenstrahlen sind die Söhne und Töchter Gottes. Einer sieht, oh, da kriecht eine Morgendämmerung über den Hügel hinweg. Und er sieht die Söhne und Töchter Gottes im Jubel tanzen. Hare Krishna. Ein Devoti muss unbedingt lernen, besonders im Kali Yuga, Dinge, sagen wir mal, auf spirituelle Art und Weise zu sehen, sonst richtet er sich durch seinen eigenen Geist zugrunde. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Geist zu kontrollieren, wenn er unvorteilhafte Dinge zu uns sagt. Sollten wir ihn ignorieren. Und die andere Sache ist, wir sollten den Geist in den Dienst der Lotusfüße von Krishna in den Dienst der Lotusfüße des spirituellen Meisters stellen. Nun, die Frage war aber noch weiter: Wie kann man den Service und die Handlung anderen Devotis respektieren, auch wenn man sie nicht versteht und sie gegen die eigene Natur sind? Weißt du, wenn du älter wärst,
Hare Krishna, ja, ich glaube, es ist sehr gut. Es ist ziemlich. Du lasst die Devi Ki Jai. Ja, ist sehr gut. Es ist fantastisch, es geht nicht besser. Hare Krishna, dass wir ein bisschen spirituelle Atmosphäre noch reinkriegen. Die deutsche Eiche oder was das ist. Das ist keine deutsche Eiche. Ich versuche immer überall deutsche Eichen zu sehen, aber es gelingt mir nicht. Ist noch nicht spirituell genug. Weißt du, wenn du älter wirst in deinem spirituellen Leben, wirst du merken, dass jeder Devotee mit Vorteilen und mit Nachteilen behaftet ist. Und wenn du ein bisschen spiritueller wirst, wirst du merken, ich möchte nur die Vorteile sehen. Die Nachteile, das können die Fehlerfinder sehen. Von denen gibt es genug in der Welt. Das braucht nicht mich auch noch dazu, dass ich auch noch einer werde. Man muss einfach sehen, dass jeder Devotee versucht auf seine Art und Weise Krishna Dienst darzubringen. Er versucht einen geläuterten Geist zu bekommen. Das versucht jeder Devotee auf seine Art und Weise. Manchmal, wenn es überhaupt nicht möglich ist für dich, den Devotee zu tolerieren, so wie er ist, musst du, wie gesagt, in eine kleine Distanz gehen. Und das kann man am einfachsten, indem man einen Menschen sieht als eine Ansammlung von Daten. Genau wie ein Computer, wenn man bestimmte Informationen hineintippt, bestimmte Programme erschließt und bestimmte Funktionen ausübt, so ist auch jede bedingte Seele so etwas wie ein Biocomputer. Je nach seinen Wahrnehmungen, die er zu einer bestimmten Zeit hat, reagiert er, vollführt bestimmte Funktionen. Bei Menschen, die weiter sind im spirituellen Leben, sind diese Funktionen spiritueller als bei Menschen, die noch nicht so weit sind. Aber jeder, ganz gleich, was er tut, ist ein Diener Krishna. Und ein Devotee sollte das berücksichtigen. Obwohl er manchmal vielleicht nicht mit allen Dienern Krishnas in gleicher Weise Gemeinschaft pflegen kann und will. Das ist ja auch okay. Prabhupada hat einmal darüber gesprochen, dass selbst die Ameise, die auf der Blume ist, die Krishnas Lotusfüßen dargebracht wird, Krishnas Lotusfüße küsst und somit einen Dienst zu Krishna ausübt. Selbst die Ameise. Unsere Gemüseschnippler dort, ihr tut einen glorreichen Dienst für Krishna ausüben. Wir schätzen euren Dienst sehr.
auch wenn wir vielleicht nicht genauso gut Kartoffel schälen können oder Äpfel schälen wie ihr. Das kommt, wenn man ein bisschen älter wird. Es gibt verschiedene Sichtweisen. Der Mensch in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, der sieht alle immer schlechter. Er sieht immer sich als den Besten. Und seine einzige Verwunderung im Leben ist, warum hat die Welt noch nicht meine Glorien kennengelernt? Warum? Was ist verkehrt mit der Welt? Das ist der Mensch in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Der Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft macht immer Unterschiede. Ja, das, er nun wieder. In Hamburg sagt man das so richtig. Er nun wieder. Nee, ist es nicht so? Sagt man doch in Hamburg. Das kann ich aber überhaupt nicht so sehen. Man muss immer Unterschiede machen, als wäre man der wertvolle Maßstab für gut und schlecht in diesem Universum. Das ist der Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und der Mensch in der Erscheinungsweise der Tugend versucht, das Verbindende zu sehen. Zum Beispiel, ein Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft sieht, hier ist ein Schaf, was geschlachtet werden muss. Während ein Mensch in der Erscheinungsweise der Tugend sieht, hier ist eine Seele, so wie ich, in dem Körper eines Schafes. Kann man nicht schlachten. Versteht ihr den Unterschied? Es ist wirklich die Modes of Nature, die Erscheinungsweisen der Natur, bringen das. So, wenn du ein bisschen spiritueller wärst, siehst du wirklich tugendhaft, du siehst nicht mehr diese materiellen Unterschiede, weil sie dich völlig kalt lassen. Das ist dir so unwichtig wie nur irgendwas. Es kommt schon doch einfach Passat am Essen und dabei sein und sich bemühen. Wenn eine Person von einem fremden Geist beeinflusst und gestört wird, wie kann sie dann Krishna-Bewusstsein praktizieren? Wie kann die nötige Konzentration, Mantra lesen, noch erreicht werden? Wenn eine Person also von einem fremden Geist beeinflusst und gestört wird, da habe ich jetzt gerade eine total gute Illustration gehört, dann muss man dieser Person Barmherzigkeit geben. Bhakti Vinod Thakur ging einmal mit seinem Sohn Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur auf einer Pilgerreise zu einer Stadt, die mit K anfing. Ich weiß es nicht mehr genau. So auf dem Wege kamen sie an einem alten Tempel vorbei und sie sahen, wie plötzlich Leute aus dem Tempel kamen. Der Tempel schien total verlassen für die Augen zu sein. Aber plötzlich waren Leute da und sagten, kommt doch in unseren Tempel. Bhaktivinoda Thakur und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gingen da rein. Es wurde abends, sie legten sich hin und es wurde mitternachts und plötzlich flogen so große Gesteinsbrocken durch die Luft. Bang! Man konnte ihn gerade noch ausweichen, um nicht getroffen zu werden. Schneid dich nicht in den Daumen, Daniela. Es wird jetzt sehr spuckig. Also da flogen richtig die Gesteinsbrocke durch die Gegend. Und Bhaktivinoda Thakur nahm dann seinen Beatback heraus und fing an, den Mahamantra zu chanten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und chantete die ganze Nacht hindurch, bis am Ende der Nacht, in einem grünlich schimmernden Licht wie dein Sari. Dein Sari ist nicht spukig, aber das sah spukig aus, weil für die Hautfarbe, nicht? War plötzlich der Priester vor ihm und sagte, danke, du hast mich befreit von meinem Geisterleben, und verdünnisierte sich in der Luft und war weg. Prabhupada hat das in Kanpur auch gemacht, weil ihm wurde ein Gebäude, das von Geistern besessen war, angeboten, und er hatte einen Geist, der Geist kam dann vor ihm in der Mitternacht, als er schrieb. Und Prabhupada sagte, oh du armes Wesen,